möchte mit einer Geschichte beginnen. Und zwar habe ich vor, ich denke, 3 oder 4 Nächten, habe ich einen Traum gehabt. Und dieser Traum, ich weiß die Handlung nicht mehr genau, aber ich erinnere mich an 2 Sachen, die ich sehr markant fand. Und zwar war ich in diesem Traum irgendwo und da sind plötzlich immer Leute erschienen und waren wieder weg. So wie Scotty, beam me up, so wie reingebeamt und wieder rausgebeamt. So, die waren plötzlich da und dann waren die wieder weg. Und dann waren sie plötzlich irgendwie wieder da und dann waren sie wieder weg. Und als ich das so miterlebt habe, habe ich gedacht, diese Wirklichkeit ist irgendwie durchdrungen von irgendetwas anderem, was man nicht sieht. Und dann habe ich Folgendes gemacht und ich demonstriere euch das jetzt mal. Ich habe einen Haken genommen und habe diesen Haken einfach irgendwo in die Luft geschraubt. Ja? Und ich demonstriere euch das mal. Und als ich wach geworden bin, das ist natürlich, der hat natürlich viel mehr gehalten in meinem Traum, als er hier hält, aber als ich wach geworden bin, habe ich mich an eine Bibelstelle erinnert. Und die will ich euch mal vorlesen. Kennt ihr übrigens den Siemens-Lufthaken? Das ist ein Siemens-Lufthaken. Ja? Ein Siemens-Lufthaken ist ein Ausdruck für eine technische Unmöglichkeit. Nämlich etwas irgendwo in die Luft zu schrauben. Aber das habe ich tatsächlich geträumt, vom Siemens Lufthaken. Und dann ist mir eine Bibelstelle eingefallen, da geht es um den Siemens Lufthaken. Kanntest du die, Achim? Kennst du die Stelle vom Siemens Lufthaken? Pass auf. Da geht es nicht nur um einen Haken, sondern da geht es um einen Haken links und einen Haken rechts. Das wird als Anker beschrieben. Da heißt es, in Hebräer 6, 18 bis 20 ist da jetzt nicht, kommt später, ich lese euch das vor. Nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt, doch hier hat er sich gleich in doppelter Weise festgelegt. Eine Seite des Hakens durch die Zusage, zweite Seite des Hakens durch seinen Eid, die beide unumstößlich sind. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles darzustellen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuversicht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker. Wo hängt dieser Anker? Der uns mit dem Allerheiligsten verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Dorthin ist uns Jesus als Wegbegleiter vorausgegangen. Es gibt also eine Unsichtbarkeit, in der man etwas befestigen kann. Und zwar ist hier die Rede von Hoffnung, von Zuversicht, von Glaube. Es ist wie ein Anker, was im Allerheiligsten ist. Das ist sozusagen der biblische Siemens-Lufthaken. Der ist im Allerheiligsten. Und da hängt unsere Hoffnung dran. Ja? Also, ich möchte heute über etwas Schwieriges reden, wo man, glaube ich, ganz viel drüber lehren könnte. Ich versuche es trotzdem als Predigt mal euch mitzuteilen. Und zwar über diese 2 Welten, die es gibt. Da gibt es die Sichtbarkeit und da gibt es die Unsichtbarkeit. Da gibt es das Materielle, da gibt es das Immaterielle. Und wir kennen das, eigentlich jeder Mensch kennt irgendwie diesen Effekt des Windes zum Beispiel. Also wenn wir sagen wollen, das ist Wind, dann können wir nicht sagen, nehmen nicht den Wind und sagen, das ist Wind, sondern wir können nur an den Effekten des Windes sagen, dass Wind da war. Entweder drückt er sehr stark, wie ein Gegenwind, oder wir gucken auf die Bahamas und sehen, was der Wirbelsturm da angerichtet hat. Die Effekte zeigen uns, dass da Wind ist. Den Wind an sich können wir nicht einpacken und sagen, so, den stellen wir jetzt in die Vitrine. Das, guckt euch an, das ist Wind. Und trotzdem ist er real. Oder etwas anderes, was vielleicht noch ein bisschen eine andere Art hat, das ist Strom. Strom kann man nicht sehen. Aber Strom ist sehr real. Wenn man die Finger in die Steckdose steckt, merkt man das. Und wenn man vorher so macht, macht die Finger nass, merkt man das noch besser. Sollte kein Tipp sein. Bitte nicht machen. Also wer einmal ein Gewisch gekriegt hat, weiß, dass Strom existiert und trotzdem kann man Strom nicht sehen und man kann nur irgendwie sagen, das ist ein Energieträger und diese Energie muss irgendwie umgewandelt werden, damit sie sichtbar wird, damit da Kraft raus erzeugt wird oder was auch immer. Oder es gibt weitere unsichtbare Dinge, die auch jeder Mensch kennt, ob er jetzt an Jesus glaubt oder nicht. Vertrauen, Hoffnung, Sorgen, Ängste. Zweifel, das ist alles nicht materiell, aber es ist alles sehr real. Es existiert alles. So haben wir diese beiden Seiten der Sichtbarkeit und der Unsichtbarkeit. Ja? Und Leute, die sagen, also ich glaube nur an das, was ich sehe, sind eigentlich sehr arm, zumal das unlogisch ist. Was man sieht, da braucht man nicht mehr dran zu glauben. Ja? Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die sind aus der Unsichtbarkeit heraus, nehmen die Einfluss auf uns. Also wer irgendwie meint, alles nur über den Materialismus zu erklären, der ist wirklich sehr begrenzt in seiner Wahrnehmung. In den Beispielen, die ich genannt habe, da ist schon deutlich geworden, dass Unsichtbarkeit nicht gleich Geistlichkeit bedeutet. Also ich will diesen Unterschied mal machen, weil ich möchte heute über einen Anteil reden, nämlich über den geistlichen Anteil der Unsichtbarkeit. Also die Dinge, die ich gerade gesagt habe, die sind unsichtbar da, aber das ist noch lange nicht geistlich. Das hat mit Geistlichkeit jetzt erstmal nichts zu tun. Und ich werde das gleich noch erklären, was ich denn damit meine. Die Bibel beschreibt uns eine geistliche Welt und diese geistliche Welt, wie in meinem Traum, sie durchdringt die Sichtbarkeit. Sie ist nicht, da ist unsichtbar, da ist sichtbar, man ist entweder da oder da, sondern es ist wie eine weitere Dimension in der Gegenwärtigkeit, in der Wirklichkeit. Und die ist eben unsichtbar und dieses Ding ist geistlich. Und in dieser geistlichen, alles durchdringenden Wirklichkeit, da tobt ein Kampf. Und heute möchte ich gerne mal genau in diesen Bereich mal unseren Haken reinschrauben. Ich würde gerne mal Folgendes machen. Und zwar ist das so, dass diese Frage von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit gar nicht so sehr die Frage von Geistlichkeit ist, sondern die eigentliche Frage von der geistlichen Welt ist die Herrschaftsfrage. Wer regiert? Das ist die eigentliche Frage. Und da will ich unseren Haken heute mal reindrehen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Heute werde ich über einen geistlichen Kampf sprechen und welchen Anteil wir da drin haben. Und weil das kein triviales Thema ist und mich das sehr herausgefordert hat in der Vorbereitung, würde ich gerne auch vorher dafür beten, dass Gott mir einfach Gnade schenkt, dass ich euch das erklären oder erzählen kann, sodass es für euch eine praktische Konsequenz hat. Es ist vielleicht ein bisschen theoretisch, aber zum Schluss werdet ihr auch noch eine Anwendung von mir bekommen. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns offene Augen unseres Herzens schenkst für diesen Bereich des Unsichtbaren, in dem du herrschst. In dem, der eben sich nicht nur dreht um unser menschliches Dasein, sondern wo es auch um dich geht, Herr. Ich bitte dich auch darum, dass du uns hilfst, eine Entscheidung zu treffen, diese Wirklichkeit in unserem Denken und in unserem Handeln zu verankern, dass wir nicht irgendwie so taub und blind durch die Gegend laufen, sondern wach sind und diese Geistlichkeit verstehen. Amen. So, ich habe gerade schon von Menschen gesprochen, die wissen um die unsichtbare Welt, aber die wissen jetzt nicht unbedingt um die geistliche Welt. Aber derjenige, der Jesus in sein Herz eingeladen hat, das Erste, was der merkt, ist, jetzt geht's zur Sache. Und es ist eigentlich fair, Leuten vorher zu sagen, wenn du dich in die Gegenwart des Herrschaftsbereichs von Gottes begibst, dann wirst du in Auseinandersetzung kommen. Alles andere ist unfair. Leuten das zu verheimlichen, zu sagen, bei Jesus ist alles easy, das ist nicht fair. Sondern wir werden durch unseren erweckten Geist, den wir bekommen, weil Gott uns wiedergeboren hat, werden wir plötzlich Sachen erkennen in der geistlichen Welt. Da waren wir vorher für völlig unfähig, das zu sehen. Wir waren nicht in der Lage, irgendwas davon zu verstehen, zu begreifen, zu erfahren, zu erleben. Das war einfach eine Welt, die hatte mit uns nichts zu tun. Aber Gott setzt uns durch die Erneuerung unseres Geistes in die Situation hinein, dass wir ein bisschen von dem erleben. Und das Erste, was wir erleben, ist, da geht es um einen Kampf. Und der erste Kampf, den wir feststellen werden, der uns bewusst wird, der wird vielfältig in der Bibel beschrieben. Und ich nehme mal einen Bibelvers aus Galater 5, Vers 17, wo Paulus den so beschreibt. Denn die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes. Und der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur. Beide sind gegeneinander. Da herrscht ein Kampf in unserem Herzen zwischen dem, was so schön menschlich ist, und dem, was Gottes Absichten sind. Selbst bei Jesus sehen wir das im Garten, wo dieser Kampf getobt hat. Und Jesus zu dem Ergebnis gekommen ist, um zu sagen, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, mein Leben zu lassen für die Menschen. Aber dein Plan hat das vorgesehen und ich will tun, was du sagst. So, und diesen inneren Kampf musste Jesus im Gebet erstmal gewinnen, um zu überwinden, um dazu zu kommen, dass Gottes Wirklichkeit und Gottes Plan sich durchgesetzt hat. Das ist der eine Kampf, der Kampf in unserem Herzen. Der zweite Kampf ist der, wo der Paulus sagt, im Epheser zum Beispiel, Epheser 6, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen Weltherrscher in der Finsternis, gegen die bösartigen Geisteswesen in der unsichtbaren Welt. Das heißt, der Paulus, und das sagt er, da kommen wir gleich zu, weil das der Text ist, wo wir ein bisschen uns länger mit beschäftigen werden, der sagt das so in einer Normalität, dass diese Wirklichkeit und diese Realität des geistlichen Kampfes da ist, wie dass er irgendwelche anderen Dinge des täglichen Lebens beschreibt. Also das ist teilweise so eine Auflistung, da kommt dann irgendwann eben auch drin vor. Ja, und übrigens, ne, da gibt es noch diesen Kampf. Denkt da dran. So. Und da beschreibt er eben drin, dass wir eben nicht gegen Menschen kämpfen, aber wir sind in einem Kampf in dieser geistlichen Welt. Da gibt es dämonische Mächte und Gewalten, das sind Systeme, das ist eine Kultur, eine schlechte Kultur, das sind böse Dinge, Ungerechtigkeiten, Systemsdinge, die dämonisch sind. Da gibt es Weltherrscher der Finsternis, diese heißen übrigens auch deswegen Weltherrscher der Finsternis, weil sie nichts ans Licht kommen lassen wollen. Die bewegen sich immer unter dem Radar. Deren Taktik ist es genau, nämlich nicht wahrgenommen zu werden und da ihr Spiel zu treiben. Deswegen sind es Mächte der Finsternis. Nicht nur, weil es dunkel ist, sondern weil es nicht wahrnehmbar ist in der Finsternis. Und dann gibt es die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt, die der Paulus hier beschreibt. Und wir sind uns oft diesen nicht bewusst. Und das größte Problem im geistlichen Kampf, das ist jetzt so ein, könnt ihr bei Twitter posten. Das größte Problem im geistlichen Kampf ist die Illusion, dass er gerade nicht stattfindet. Das größte Problem im geistlichen Kampf ist die Illusion, dass er gerade nicht stattfindet. Er findet auch jetzt statt, er findet auch hier statt. Der findet immer irgendwie statt. Mal mehr, mal weniger, mal bewusster, mal unbewusster. Mal durch die Gnade Gottes von unserer Seele genommen. Mal ganz doll auf unsere Seele gelegt, dass wir ihn wahrnehmen. Aber er existiert. Und die Bibel ist relativ, also ich habe sehr viel gefunden, wie Gott uns empfiehlt, in diesem geistlichen Kampf zu kämpfen. Und da soll es heute ein bisschen drum gehen. Und im 2. Korinther 10 von 4 bis 5, da sagt der Paulus, das ist sozusagen die drastischste Beschreibung, die ich gefunden habe. Da schreibt der Paulus an die Korinther, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich. Was sind menschliche Waffen? Überzeugungskraft, Willen, Disziplin, Stärke. So, das sind nicht unsere Waffen. Sondern es sind die mächtigen Waffen Gottes geeignet zur Zerstörung von Festungen. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken, der sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, nehmen wir gefangen und unterstellen ihn Christus. 2. Korinther 10, 4 und 5. Was sind denn das dann für Waffen, wenn es keine menschlichen Waffen sind? Was sind denn Waffen des Kampfes, die geistlich sind? Was sind die mächtigen Waffen Gottes? Ich nenne euch einfach einmal ein paar. Viele sind einfach in der Bibel geschrieben. Demut zum Beispiel. Demut, nicht höher von sich selber zu denken, ist eine echte Waffe, weil sie sagt, der Kampf ist die Sache des Herrn und ich unterstelle mich ihm als dem Heerführer. Ich bin nicht derjenige, der den Kampf in eigener Kraft führt. Da kommen wir gleich noch zu. Demut, ganz wichtig. Vergebung. Ja? Vergib den Menschen, die etwas gegen dich getan haben. Das ist eine Waffe. Damit kannst du einen Sieg erringen. Das ist nicht eine Option, sondern das ist eine Waffe. Wer nicht vergibt, der ist gebunden in sich selber, in seinem Festhalten an der Schuld des anderen. Vergebung ist eine echte Waffe. Segnung ist eine echte Waffe. Warum fordert uns Jesus auf, unsere Feinde zu lieben und sie zu segnen? Fürbitte ist eine Waffe. Barmherzigkeit ist eine Waffe. Wahrhaftigkeit ist eine Waffe. Ehrlichkeit. Transparenz und Empathie, würde man vielleicht heute sagen. Das sind Waffen, die Gott uns gegeben hat. Mit denen sollen wir kämpfen. Ja? So, das ist jetzt im Hinblick auf diese Dinge, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Aber wenn wir jetzt doch nicht mit Fleisch und Blut kämpfen, sondern mit Dingen in der geistlichen und unsichtbaren Welt, was ist denn da angesagt? Und über diesen Bereich möchte ich mit euch gemeinsam nachdenken. Und da können wir mal die Bibelstelle bitte an die Wand werfen. Wir lesen mal dazu Epheser 6 von Vers 10 bis Vers 18. Jetzt ist das hier eine Genfer Übersetzung. Ich weiß nicht, ob ich die gleiche jetzt hier in meinem Text habe. Ich lese mal vor, wie ich das hier habe. Und ihr könnt da oben lesen, wie es da steht. Und schließlich, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geisteswesen in der unsichtbaren Welt. Greift darum zur Waffenrüstung Gottes. Oder vielleicht sollte ich sagen, greift darum zu der Waffenrüstung Gottes. Damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt. Und dann, wenn ihr alles erledigt habt, ihr noch steht. Steht also bereit, die Hüften umgürtet mit Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit angelegt, die Füße mit der Bereitschaft beschut, die gute Botschaft vom Frieden mit Gott weiterzutragen. Greift vor allem zu dem Großschild des Glaubens, mit dem ihr die Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Setzt auch den Helm des Heils auf und nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, in die Hand. Und betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten und Bitten in der Kraft des Heiligen Geistes und seid dabei wachsam und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. In der Epheserbrief, wenn man den mal so in der Gänze sieht, wo ja dieser Text daraus entnommen ist, da beschreibt Paulus im Grunde für die kleinasiatischen Gemeinden das Evangelium von Christus und er wendet es sehr stark auf das persönliche Alltagsleben an. Also da ist ja direkt vor dieser Stelle, wo wir sagen, das ist die Waffenrüstung Gottes, steht die sogenannte Haustafel. Da geht es darum, wie gehen Eltern mit ihren Kindern um, wie sollen Kinder mit ihren Eltern umgehen, wie sollen die Eheleute miteinander umgehen, wie soll man, ich übertrage das jetzt mal, auf dem Arbeitsplatz miteinander umgehen. Also so sehr viel Ethik, sage ich jetzt mal, oder Verhaltenskodex, so. Wie benimmt man sich? So. Und dann macht der Paulus sozusagen einen Strich drunter und sagt, übrigens oder schließlich, und er sagt es ja nicht zufällig am Ende, sondern er sagt es im Hinblick auf das, was er vorher gesagt hat. All das, was ich euch vorher gesagt habe, denkt daran. Es geht um einen geistlichen Kampf. Und ihr werdet die Dinge, die ich euch alle gesagt habe, nicht tun können, wenn ihr in diesem geistlichen Kampf nicht besteht. Also schließlich. Und was sagt er als erstes? Werdet stark in der Macht seiner Stärke. Das heißt, alles, was unser Leben betrifft, wir werden nicht aus der Nummer rauskommen, einen geistlichen Kampf kämpfen zu müssen. Wenn wir den nicht kämpfen, geben wir ihn verloren. Die Dinge werden ohne geistliche Siege nicht real. Und Siege werden nicht real ohne Kampf, ist auch klar. Und der Kampf bedarf ein Bewusstsein davon, dass es dieses Problem gibt, dass wir verletzlich sind und dass wir einen Schutz brauchen. Wir brauchen einen geistlichen Schutz, Der Paulus nimmt dieses Bild von der römischen Waffenrüstung und jeder zu der Zeit wusste genau, wie das Ding aussah und er beschreibt es hier. Ich hätte auch noch ein Bild mitbringen können, aber das habe ich jetzt mal sein lassen. Es gab vor einigen Jahren mal jemand hier in der Gemeinde, der hatte tatsächlich eine Rüstung. Also eine richtige Ritterrüstung, so aus Stahl. So. Ich weiß nicht, der hat die mal mitgebracht und hat mal in der Kinderstunde den Kindern diese Rüstung gezeigt und hat auch vor allen Dingen gezeigt, wie beweglich man in dieser Rüstung ist. Also da war richtig mit Helm und mit so einem Garnisch und so einem Panzer und mit Schwert, hat sogar ein Schwert gehabt und so. Also eine richtige, komplette, volle Ritterrüstung. Und ich habe ihn mal gefragt, wie schwer diese Rüstung ist. Und dann hat er gesagt, die wiegt 40 Kilo. So, dazu kommt noch so ein Kettenhemd und das ganze Unterzeug, was man gegen den Schweiß haben muss, weil das ist ja alles aus Stahl, dann fängt das alles an zu gammeln darunter, deswegen muss man noch so Unterwäsche. So, das ganze Ding, summa summarum, 45 Kilo zusätzlich anziehen. Und alles mit so Scharnieren und so, und sagen wir, nicht gerade bequem. Also ist jetzt keine Jogginghose, so eine Rüstung, ja? So. Und dieses Bild von der Rüstung sagt mir nicht nur, schau mal auf die einzelnen Anteile dieser Rüstung, sondern sagt mir eigentlich im Einzelnen zwei wesentliche Dinge. Erstens zieht die Waffenrüstung Gottes an. Es ist Gottes Waffenrüstung. Es ist keine, die du dir ausdenken sollst. Es ist keine, die dir irgendwie genehm ist. Es ist keine, die dir irgendwie so bequem ist. Denn bei der Rüstung geht es überhaupt nicht um Komfort. Es geht nur um Schutz. Es geht nicht um Komfort. Eine Rüstung ist unbequem. Eine Rüstung behindert die Beweglichkeit. Eine Rüstung ist schwer. Eine Rüstung lässt einen schwitzen. Eine Rüstung ist anstrengend. Ja. Und das heißt, wenn Gott uns empfiehlt, eine Rüstung anzuziehen, dann ist das so ein bisschen das, wie Jesus sagt, so, wer mir nachfolgen will, der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Raus aus der Bequemlichkeit, raus aus der Beweglichkeit, raus aus der Unabhängigkeit und zwar rein in die Rüstung von Gott. In eine Abhängigkeit, aber in einen perfekten Schutz. Das ist nämlich die andere Seite der Medaille. Also, das Zweite, was an dieser Rüstung ist, sind natürlich die Anteile, die wir jetzt mal durchgehen werden. Und da könnte man sehen, wenn man mal genau hinguckt, das sind alles, die Anteile dieser Rüstung, sind alles Dinge, die Jesus am Kreuz erworben hat. Und wenn der Paulus am Anfang sagt, werdet stark in der Macht seiner Stärke, was schon so eine Art Wortspiel ist, weil die Macht seiner Stärke ist sozusagen eine Verdopplung der Kraft Gottes, die da beschrieben wird, dann sind all diese Anteile, die Jesus am Kreuz erworben hat, die repräsentiert werden durch Teile dieser Rüstung, genau das. Sie beschreiben die Macht seiner Stärke. Sie beschreiben die Macht seiner Stärke. So, wenn wir uns jetzt die Einzelteile vorstellen und manche Leute sagen, ja, ich stehe jeden Morgen auf und ziehe die Waffenrüstung Gottes an, ich gehe so im Gedanken alles durch, ziehe den Helm auf und so weiter, was da steht, mache ich alles so und dann gehe ich in meinen Tag. Kann man machen. Hilft auch. Dieses Beispiel, dieses Bild, es ist ja nur ein Bild einer Waffenrüstung, hat ja in sich eigentlich nicht seinen Wert, sondern was dahinter steht, das hat seinen Wert. Und da wollen wir mal drauf gucken. Also, es gibt sehr wesentliche Sachen, wenn wir uns damit beschäftigen, die wir bedenken müssen. Also erstens, es gibt einen geistlichen Kampf. Zweitens, Jesus hat diesen Kampf schon gewonnen am Kreuz. Jesus ist bereits der Sieger. Das Ergebnis, der Ausgang dieses Kampfes ist schon klar. Jesus ist der Sieger. Da gibt es keine Option. Da gibt es nicht die Möglichkeit, dass irgendwie noch irgendjemand anders da siegen könnte. Trotzdem sollst du kämpfen und trotzdem soll ich kämpfen. Und warum? Um der Ehre Gottes willen und um unserer eigenen Entschlossenheit willen. Ich glaube, dass Gott uns herausfordert zu kämpfen um unser selber willen. Nicht, dass wir uns jetzt wie wild verteidigen müssen und dann irgendwie deswegen überleben, sondern er will uns stark machen in der Macht seiner Stärke. Und er will uns schwächen in der Macht unserer Stärke. Und wenn wir kämpfen, dann kämpfen wir oft, zum Beispiel die Versuchung ist ja sehr groß, dass man im Bereich der Phänomene sich bewegt. Und dann ist man bei sowas hier, ne, irgendwo bei den Phänomenen. Aber es geht bei dem geistlichen Kampf um eine Person, die Macht seiner Stärke. Es geht um Gott, es geht um den Sieg Jesu Christi am Kreuz. Es geht nicht in erster Linie um Phänomene, es geht nicht in erster Linie um gute Siegesgefühle oder sowas. Es geht darum, dass wir die Macht seiner Stärke erleben. Also wir müssen trotzdem kämpfen. Und wir werden, wenn wir in der Macht seiner Stärke stehen, und das habt ihr hier gelesen, ich habe das betont, da geht es nicht darum, wild rumzurennen und irgendwo drauf zu hauen, sondern zu stehen. Zu stehen in der Macht und zu bleiben. So, das ist eine ganz andere Art von Kampf, als wir uns das vorstellen. So, und wenn wir dann stehen, dann werden wir überwinden. Und was geistlich errungen wird im geistlichen Kampf, das wird man später auch irgendwie sehen. Das hat auch seine Auswirkungen. Das hat auch seine Auswirkungen in der Sichtbarkeit. Und deswegen habe ich so angefangen zu sagen, es gibt diesen Bereich des Geistlichen, was aber seine Auswirkungen haben wird in dem Diesseitigen, in der materiellen Welt. Wenn wir Jesu Leben ansehen, sehen wir alles, wenn er geheilt hat, Dämonen ausgetrieben hat, Leute in Freiheit gesandt hat, Leute herausgefordert hat, das Evangelium der guten Botschaft verkündet hat. All das hat sozusagen Reaktionen in den Herzen der Menschen nach sich gezogen. In der Diesseitigkeit, im Materiellen. Leute wurden gesund, Leute wurden befreit, Leute wurden mutig, Leute wurden entschlossen. Also viele dieser Phänomene, die man dann feststellt, ist so wie die Effekte des Windes, wo man den Wind eben nicht sehen kann. Und Jesus nimmt ja auch dieses Beispiel vom Wind. Der Geist, Ruach, ist übrigens dasselbe Wort wie Wind. Dieser Geist weht, wo er will, so, und man kann ihn irgendwie nicht festhalten oder so, aber man sieht die Effekte des Geistes. Man sieht die Effekte des Windes. Und genauso ist das auch in unserem Leben. Also das, was geistlich errungen wird im geistlichen Kampf, wird man früher oder später auch sehen im Leben eines Menschen. So, die Konzentration in diesem Kampf sollte also nicht auf den Zeichen liegen, sondern tatsächlich auf der Person Gottes. So, als erstes beschreibt der Paulus die Beteiligten des Kampfes. Können wir nochmal die erste Folie da hinmachen. Da heißt es, wir sollen stark werden in der Macht seiner Stärke, das werdet ihr noch bestimmt 20 Mal hören, seiner Stärke, in der Macht, werdet stark in dem Herrn, das ist der erste, das ist die eine Seite des Kampfes. So. Und zieht die volle Waffenrüstung an, damit ihr die heimtückischen Anschläge des Teufels, das ist die zweite Seite dieses Kampfes, damit ihr die überwinden könnt. Und jetzt steht da eben nichts von einer Macht oder einer Stärke des Teufels. Ist euch das aufgefallen? Steht was von der Macht und der Stärke Gottes, aber von der Macht und der Stärke des Teufels steht da nichts. Da steht was von Heimtücke, List, Verführung, im Dunkeln arbeiten, von hinten rum, fies, trickreich. Aber da steht nichts von Kraft, da steht nichts von Macht. Irgendwie wird hier schon klar, der Teufel ist nicht stark gegenüber Gott. Aber er ist stark gegenüber Menschen, die sich nicht auf Gott verlassen. Wegen seiner perfiden Möglichkeiten, die er anwendet, uns hinters Licht zu führen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist seine Art und Weise, über Lüge. Ja, er ist der Herrscher der Finsternis. Aber unser Gott ist der Vater des Lichts. Und Jesus benutzt dieses Bild ja auch und sagt, wenn Licht in einen dunklen Raum kommt, kann die Finsternis nicht mehr da sein. Sie muss weichen. Und das ist übrigens auch ein Bild für den geistlichen Kampf. Wenn Herrschaft Gottes aufgerichtet wird an einer Stelle, muss Finsternis weichen. Das ist ein Automatismus, das geht gar nicht anders. Und deswegen werden wir immer wieder ermutigt dazu, viel nach dem Reich Gottes zu trachten, nach seiner Gerechtigkeit. Herrschaft Gottes hochzuheben, ihn zu proklamieren, seinen Sieg groß zu machen in unseren Herzen, in unserem Bewusstsein, aber auch mit unserem Mund, mit unserem gemeinsamen Zusammensein. Ja? Das Licht in uns, wenn Christus in uns wohnt, das Licht in uns, das wird das Wirken des Teufels auslöschen können. Die Dunkelheit wird verschwinden müssen. Denn der, der in uns lebt, ist größer als der, der in der Welt ist. Ja? Und stärker als der, der in der Welt ist. Aber wir sollten trotzdem unseren Anteil dazu beitragen, in dem Glauben und dem Bewusstsein seiner Macht und Stärke zu besitzen und darin zu leben. Der Heilige Geist, der wird uns zeigen, wie und wo und was wir kämpfen sollen. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie wir denn mal diese Rüstung anziehen. Die Hüften umgürtet mit Wahrheit. Also wenn ich über Hüften und Lenden, sagen andere, darüber nachdenke, dann denke ich dir, was wird denn da geschützt? Was ist denn da gemeint mit? Und da sind ja hauptsächlich, sagen wir mal, wenn ich das medizinisch richtig sage, sind das die Nieren, die geschützt werden. Und was sind die Nieren? Die Nieren haben die Entgiftungsfunktion des Körpers. Das heißt, wenn du einen Nierenausfall hast, dann vergiftest du innerlich und stirbst daran. Deswegen sind die Nieren zu schützen, damit ein von Gott geplantes inneres Entgiftungssystem am Laufen bleibt. Außerdem heißt es hier, umgürtet euch, also es ist auch wie irgendwie ein Gürtel hier so, ja, damit man da nicht mit runtergelassener Hose im Kampf steht, damit das alles zusammengehalten wird. Also das ist auch die Funktion. Ja. Und es ist tatsächlich so mit diesem Gift, es ist so viel Lüge im Raum, es ist so viel Lüge in der Kommunikation dieser Welt, die wir aufnehmen, was entgiftet werden muss, sag ich jetzt mal. So wie die Nieren die Funktion haben, aus unserer Nahrung oder aus dem, was wir aufnehmen, uns zu entgiften, so ist es eben notwendig. Und deswegen heißt es hier, es umgürtet eure Hüften mit Wahrheit. Wahrheit entgiftet uns. Wahrheit ist das Gegenteil von Lüge. Lüge vergiftet uns, Wahrheit entgiftet uns. Und wir müssen uns schützen. Und der Petrus, der nennt in seinem zweiten Brief nochmal, umgürtet eure Lenden der Gesinnung. Ja, da geht es von der Gesinnung, also von eurem Bewusstsein, von eurer Wahrnehmung. Das umgürtet, ja, und zwar mit Wahrheit. Und unsere Gesinnung soll voll mit Wahrheit durchdrungen sein. Und das gilt es bewusst zu schützen. Außerdem, wie gesagt, wollen wir ja nicht nackig dastehen. Also von daher ist der Gürtel der Wahrheit ganz wichtig. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wenn wir in der Bibel die Brust schützen, also wenn die Brust geschützt wird, dann denke ich immer zuerst natürlich an unser Herz und an unsere Lunge, so der Bereich der Brust. Ja, das Herz wird geschützt. Und das Herz ist das Ort, wo unsere Motive herkommen. Achte auf dein Herz, mehr auf alles andere, heißt es da. Und an einer anderen Stelle heißt es, unser Herz ist wie ein Labyrinth. Wir können selber nicht so genau unsere Motivlage immer genau sagen, warum wir was tun und warum wir was nicht tun. Also wir wissen es nicht genau, aber wenn wir unser Herz schützen mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, verlassen wir uns nicht mehr auf unsere eigene Bewertung über uns selbst, sondern verlassen uns auf die Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz für uns erworben hat. Er hat uns gerecht gesprochen. Er ist für uns zur Gerechtigkeit geworden. Warum? Weil die Strafe auf ihm gelegen hat. Die Strafe, die uns gegolten hätte, hat er für uns übernommen. Und gerichtlich gesprochen sind wir dadurch freigesprochen. Wir sind gerecht gesprochen worden. Die Strafe ist gesühnt worden. Wir brauchen sie nicht mehr zu tragen. Deswegen ist Jesus unsere Gerechtigkeit. Den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Beschut, die Botschaft vom Frieden mit Gott weiterzugeben. Ich habe immer gelesen, und da steht ja auch, die Schuhe sind die Bereitschaft. Das macht aber nicht in dem Zusammenhang des Bildes nicht so wirklich Sinn. Die Schuhe sind dazu da, die Botschaft des Friedens mit Gott weiterzugeben. Das ist das Bild. Ja, ist also kein Bild für die Bereitschaft, sondern für das Weitergeben der Botschaft des Friedens. Also dreht sich dieser Kampf nicht nur um uns, sondern der dreht sich auch um Menschen, die durch das Hören der guten Botschaft über die Versöhnung von dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes kommen können. Und im Jesaja 52, da heißt es schon, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Heil verkündet, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Die Schuhe sind die Botschaft des Friedens. Friede. Friede ist uns am Kreuz erworben worden. Die Strafe liegt auf ihm, heißt es in Jesaja, zu unserem Frieden. Und Jesus ist der Friedefürst, der Fürst des Friedens. Und deswegen ist das ein Bild, diese Schuhe sind ein Bild darauf, dass wir im Frieden gehen. Das ist ein bisschen in dem Zusammenhang eines geistlichen Kampfes von Frieden zu sprechen, ist für uns ein bisschen widersprüchlich. Aber es ist eben das Bild, was die Aussage da macht, dass die Schuhe die Botschaft des Friedens weitergeben sollen. So, jetzt das Großschild des Glaubens, das heißt deswegen Großschild, weil das war so groß, fast so groß, dass man so gerade drüber gucken konnte, hat den gesamten Schutz nochmal geschützt vor Pfeilen. Und ihr kennt alle aus dem Asterix die Schildkröte, ja, wo die Römer dann so Schild an Schild an Schild an Schild und die anderen Schild über Schild über Schild, so wie so ein kompletter zur Panzer waren. Und dann prasseln die Pfeile da drauf und keiner wird verletzt, weil dieses Großschild des Glaubens alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen wird. Ja, und da habe ich mich natürlich gefragt, was sind denn das für feurige Pfeile? Und das sind zum Beispiel Lügen, schlechte Gefühle, auch so depressive Dinge, Zweifel, Sorgen, all das, was irgendwie uns als Mensch in Frage stellt, Selbstanklage, Verdammnisgedanken, das sind so die feurigen Pfeile des Bösen. Und der Schild des Glaubens sagt eben, entgegen dem, was diese Pfeile uns sagen wollen, Gott liebt mich. Ich bin wertvoll in seinen Augen. Ich bin mehr als ein Überwinder. Ich glaube, dass Gott Recht hat und dass alles andere Unrecht ist. Ich glaube, Gott sagt das Richtige über mich. Und alles, was da auf mich einprasselt, ist nicht die Wahrheit. Das Schild des Glaubens, des Vertrauens in einen guten Gott, des Vertrauens in einen Gott, der uns erlöst hat, der uns befreit hat, der uns tatsächlich aus der Finsternis ins Licht versetzt hat. Das Vertrauen in diesen Gott ist wie ein Schild des Glaubens. Der Helm des Heils. Der Helm schützt den Kopf, den Ort unseres Denkens, also bei den meisten zumindest. Ist das der Ort des Denkens? Bei vielen ist das Ort, der Ort des Denkens hier irgendwo. Bei manchen, ja, im Bauch. Nein, er schützt den Kopf, der Helm. Und das Heil wird auch mit Erlösung übersetzt. Unser natürliches Denken ist erstmal gefangen von Lüge und Halbwahrheiten und wir werden halt beeinflusst von verschiedenen Seiten. Wir sind mit Selbstbetrug unterwegs, wir reden uns Sachen schön, damit wir sie ertragen können. Wir klagen andere an, damit wir besser dastehen. All solche Sachen passieren in unserem Denken. Ja? Und der Helm des Heils, der führt dazu, dass ich da tatsächlich geschützt bin und es dazu kommen kann, dass wir durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, eine Erneuerung des Denkens durch den Heiligen Geist tatsächlich erleben können. Diesen Prozess zu schützen, diesen Erneuerungsprozess unseres Denkens, dass der ungestört bleibt, das ist der Sinn, den Helm des Heils aufzusetzen. Und dafür hat Jesus uns das Heil erworben. Er hat uns das Heil erworben. Und ihr merkt schon, dass, kommen wir noch zum Letzten, das ist das Schwert des Geistes. Viele denken, jetzt geht es endlich zur Sache. Bis jetzt war ja nur da stehen und nichts machen und nur geschützt sein. So, jetzt geht es endlich zur Sache. Ja, schon, aber eigentlich ist das Schwert auch noch nicht die eigentliche Angriffswaffe. Habe ich auch immer gedacht. So, ich nehme das Wort Gottes und ich greife jetzt an. Aber wenn ich dann mal gucke, wie Jesus das gemacht hat in der Versuchungsgeschichte, dann war er da und der Teufel kam mit einem Wort Gottes und Jesus hat gesagt, wiederum steht geschrieben. Der hat da nicht groß rumgemacht, sondern der hat einfach die Wahrheit aufgerichtet. Er hat gesagt, Halbwahrheit sagst du, ich sag die ganze Wahrheit. Wiederum steht geschrieben, ne? Hier mach die Steine zu Brot, du hast Hunger. Nein, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. So, und er hat mit Hilfe des Wortes Gottes, mit Hilfe der Wahrheit, hat er im Prinzip gekämpft. Und das nennt der Paulus hier das Schwert des Geistes. Ja? Und wenn wir stehen und wir stehen mit unserem Schwert da und da kommt etwas auf uns zu und wir sagen, wir heben das Schwert hoch und sagen, das ist ein bisschen wie Artus, stelle ich mir vor, der hält einfach das Schwert hoch. Check. Und sagen, wiederum steht geschrieben. Dann wird uns der Heilige Geist, weil es ist das Schwert des Geistes, der Heilige Geist wird uns zeigen, was menschlich ist, was teuflisch ist, was geistlich ist. Der wird uns den Unterschied zeigen. Also wenn wir jetzt alle diese Anteile der Rüstung uns nochmal angucken, dann repräsentieren die alles etwas, was Jesus uns geschenkt hat. Ja? Wahrheit, Gerechtigkeit, Friede, Glaube, Heil, Gottes Wort und sein Geist. Und das alles beschreibt als Bestandteil die Macht seiner Stärke. Die Waffenrüstung Gottes beschreibt die Macht seiner Stärke. Und wir sollen in der Macht seiner Stärke leben und kämpfen. Deswegen sollen wir die Waffenrüstung anziehen. Und ich hoffe, ihr habt verstanden, dieses Bild hat der Paulus genommen, weil die Leute das damals verstanden haben. Wir sind jetzt nicht mehr so mit Rüstung und so unterwegs, aber wir wissen um die einzelnen Bestandteile dieser Rüstung, die Jesus für uns alle am Kreuz erworben hat. Und die müssen wir anwenden. Damit müssen wir arbeiten. Darin müssen wir unseren Glauben investieren. Da müssen wir uns drauf verlassen. Ja? So, und jetzt kommt das eigentliche Kämpfen. Bis jetzt haben wir die Rüstung, sind geschützt, wissen uns zu verteidigen und sind in der Lage, wenn wir sie komplett anhaben, bitte vergesst nicht die Schuhe anzuziehen, lauf nicht barfuß rum, wenn wir die Sache komplett anhaben, werden wir stehen. Wir werden stehen. Und wir werden nicht hinweggefegt werden von den Versuchen, den tückischen Versuchen des Teufels. Aber wie kommt jetzt der eigentliche Angriff zustande? Und da lesen wir mal Ja, da unten das letzte. Und betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten, mit Bitten und in der Kraft des Heiligen Geistes und seid dabei wachsam. Jetzt geht es um den eigentlichen Angriff. Das ist das Gebet. Das ist, dass man die Dinge, die man verinnerlicht hat, was die Anteile dieser Rüstung anbetrifft, indem man die proklamiert, indem man die anwendet, indem man die nimmt und in der Situation selber hochhält und ausruft und von mir aus auch dem Teufel ins Gesicht sagt. Das ist mir völlig egal, wie man das macht. Es soll mit jeder Art von Gebeten passieren. Das kann Lobpreis sein, das kann Fürbitte sein, das kann echtes inneres Ringen sein. Aber es muss ein Gespräch mit Gott sein, wo der Heilige Geist uns bewegt. Denn hier heißt es, in jeder Art von Gebeten, mit Bitten und Bitten, in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich bin sehr froh darüber, dass wir verschiedenste Gebetsanreize und Gebetsinitiativen in der Gemeinde haben. Und wir werden ja jetzt gleich auch noch von Franz und Linda gleich noch hören, dass es noch was anderes gibt. Und seid schon mal gespannt darauf. Aber es geht darum, dass wir die Siege, die geistlichen Siege, nicht dadurch gewinnen, dass wir gut ausgerüstet sind in erster Linie, sondern dadurch, dass wir beten. Dass wir beten. Das ist sozusagen die Art und Weise, wie die Siege errungen werden. Und da geht es ganz besonders darum, dass wir nicht in eigener Kraft beten, sondern uns leiten lassen durch den Heiligen Geist. Zu jeder Zeit, in aller Vielfalt, ob es jetzt Anbetung, Fürbitte oder Proklamation ist. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Wir waren ja im Urlaub zusammen in Dänemark und das Schöne ist, dass Claudia und ich in diesen Urlauben Zeit haben, zusammen zu beten. Das ist was Schönes und das sollte man nutzen und wir haben das genutzt und wir beten natürlich dann auch viel für unsere Kinder und ich habe den Ben vorher gefragt, ob das okay ist, er hat mir die Erlaubnis gegeben. Der Ben hat ein Problem, morgens wach zu werden. Den kriegst du nicht wach. Also es ist echt schwierig. Der hört seinen Wecker, macht den aus, schläft wieder ein. Das ist ganz schlimm. Das ist ein echtes Problem. Das ist ein Problem, wo wir schon medizinisch dran waren. Also verschiedenste Sachen haben wir schon ausprobiert. Und er hat mittlerweile so einen Wecker, der hat so ein Vibrationsding unter der Matratze. Ist tierisch laut. Ich bin heute Morgen davon 2 Stockwerke tiefer wach geworden. So laut ist der. So, also er hat dieses Problem. Und wir haben natürlich auch im Hinblick auf dieses Problem versucht, irgendwie geistlich daran zu gehen. Und dann ist die Frage, wie führt einen der Heilige Geist im Gebet? Und hatte ich im Kopf, da gibt es eine Stelle, wo Gott Menschen weckt. Und dann habe ich nachgeguckt und dann steht es in Jesaja 50, Vers 4. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch sein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja, jeden Morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Da gibt es eine Option in der geistlichen Welt, dass Gott den Ben weckt. Hallo? Wird er davon wach? Ich glaube ja. Ich glaube, wenn Gott jemanden weckt, wird man wach davon. Und als wir uns das nochmal so durchgelesen haben, da haben wir gedacht, er spricht so in die Situation herein. Und das ist so ein Wort im Gebet, um geistlich zu kämpfen, damit eine Lösung für diese Situation entsteht. Außerdem ist es eine Ermutigung, dass Gott den Ben genau in diesem Bereich beruft, wo er selber ein Problem hat. Ich lese nochmal vor. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Da, wo der immer selber müde ist, da spricht Gott ihm zu, du wirst die Müden durch ein Wort aufrichten. Da ist jetzt nicht körperliche Müdigkeit mit gemeint, weiß ich auch, aber ich finde das so interessant. Und deswegen auch die Überlegung ist, wie komme ich dazu zu sagen, dass da Gott durchgesprochen hat durch dieses Wort? Sowas kann man sich nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. Dass Gott eine Zusage einer Berufung gibt, wenn man darum eine Frage stellt, wie lösen wir das Problem? So ist Gott. Also so kenne ich Gott nur. Der ist so anders. Der ist so anders unterwegs. Also erstens, man kann das nicht ausdenken. Und zweitens, ich glaube, es gibt ja eine Auslegungsregel, die man immer beachten muss. Die Bibel legt sich selber aus. Die Bibel erklärt sich selber. Ist eine Auslegungsregel, wie man in der Bibel lesen sollte. Und mir ist sofort eingefallen, dass der Paulus sagt, oder dass Gott dem Paulus gesagt hat, meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Geltung. Ich werde dann in dir stark, wenn du selber schwach wirst. Also genau da, wo wir das Problem sehen, wo wir das Problem beseitigen wollen, sagt Gott, hallo, hier komme ich mit meiner Stärke. Und dem Paulus hat er gesagt, nachdem er gesagt hat, ich habe dich dreimal gebeten, dieses Problem von mir wegzunehmen, lass dir an meiner Gnade genug sein, denn meine Kraft kommt in deiner Schwäche zur Geltung. Kann ich das glauben? Oder bin ich als Mensch so darauf fixiert, dass meine Stärke, meine Stärke, meine Stärke? Herr Leute, das wird uns in dem geistlichen Kampf absolut hinderlich sein, wenn wir in eigener Stärke unterwegs sind. Aber zu glauben, dass Gott in meiner Schwäche zur Kraftentfaltung kommt, ist total ermutigend. Und ich glaube, das gilt jedem hier, der an seiner eigenen Schwäche leidet. Ich glaube, deine Schwäche ist eine Chance für Gott. Jede deiner Schwächen ist eine Riesenchance für Gott. Die Frage ist, vertraust du da drin? Vertraust du, dass aus deiner Schwäche Gott etwas Wunderbares machen kann? So wie in diesem Bibelvers, ja, er weckt mich jeden Morgen neu und den Müden, ich berufe dich dazu, den Müden durch dein Wort, durch ein Wort aufzurichten. Also ich möchte dich ermutigen, ja, das, was du in dieser Bibelstelle oder in dieser Predigt mitgenommen hast, so wie ein Haken in die Unsichtbarkeit hineinzuschrauben, wo du dich festmachen kannst. So ein Haken der Hoffnung in den Himmel zu schrauben und dir sehr viel öfter bewusst zu machen, was Jesus für dich getan hat und was er durch dich tun kann. Und ich möchte uns als Gemeinde gemeinsam ermutigen, dass wir auf vielfältige Art und Weise, und das hat die Bibelstelle ja extra so gesagt, auf viele Art und Weise, auf vielfältigen Wegen im Gebet vorangehen. Und ich möchte jeden Einzelnen nochmal ermutigen, das eigene Gebet zu stärken. Und Gott wird dir helfen da drin, dein eigenes Gebetsleben aufzupeppen und da mehr mit Leidenschaft und mit Freude und mit Hingabe drin zu sein. Aber es ist auch ein bisschen wie diese Rüstung. Es ist nicht so komfortabel, wenn man sich vornimmt zu beten. Man begibt sich in einen geistlichen Kampf, ganz bewusst. Ja? Gut, manchmal nicht bewusst, aber es ist so. Ja? Also, lasst uns gemeinsam weiter im Gebet vorangehen. Lasst uns überlegen, wie wir beten, welche Formate wir da wählen, die uns motivieren, aber dass wir uns festhalten an dem Gott und leben in der Macht seiner Stärke. Kämpfen in der Macht seiner Stärke, seine Rüstung anziehen, ja, seine Heilsversprechung, die er am Kreuz erworben hat, die in dieser Rüstung zum Ausdruck kommen, dass wir die tatsächlich bewusst vor unserem inneren Auge immer bewegen. Lasst uns da auch in den Hauskreisen uns gegenseitig zu ermutigen, tatsächlich im Gebet zu glauben, dass wir Dinge verändern können, weil Gott uns das gegeben hat und uns herausfordert, darin zu leben. Und manchmal bedeutet das, Gewohnheiten zu ändern. Ja, das ist nicht komfortabel, das stimmt, aber es lohnt sich allemal. Amen. Vater, ich möchte danken dafür, dass du uns in Jesus Christus alles gegeben hast, was uns hilft, jede Art von Attacke zu überwinden und wirklich zu stehen und in der Gemeinschaft mit dir und in der Kraft deiner Stärke zu siegen auch. Ich danke dir, dass du, Jesus, uns mit in deinen Sieg von Golgatha hineinnehmen möchtest und dass sich das ganz praktisch zeigen soll in verschiedenen Herausforderungen des Lebens, seien es Krankheiten, seien es Beziehungsstörungen, seien es, ja, wir haben alle irgendwelche Sachen vor Augen, die suboptimal sind. Und du willst dort uns Überwinder sein lassen. Manchmal sind Dinge zu ertragen und stellen sie nicht sofort ein, aber wir sollen stehen. Wir sollen stehen und glauben. Den Großschild des Glaubens hochhalten und alle feurigen Pfeile wirklich auslöschen damit. Und ich bitte dich, dass wir mehr und mehr in diesem Bewusstsein leben. Wir sind in einem geistlichen Kampf, du hast den Sieg gewonnen. Wir stehen auf deiner Siegerseite, aber wir haben trotzdem noch was zu tun. Und lass uns das wirklich tun, dass wir ins Gebet hineingehen und dich immer mehr verherrlichen da drin und immer mehr als den Sieger auch erkennen und dir glauben, dass du Lösungen für uns hast. Danke, Herr. Ich preise dich dafür. Amen.